Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu unserer 190. Folge unserer Ausgabe, die heute auch etwas Besonderes ist, denn ich bin nicht in Köln. Ich sitze im Westerwald und der Kollege Back sollte in Köln im Studio sitzen. Wolfgang, bist
du
da?
Er sitzt auch im Studio, ganz alleine. Irgendwie fehlst du mir, der Stuhl ist leer. Aber ich begrüße auch alle und das ist ja nun, es ist eine Neuigkeit, dass wir dezentral auch arbeiten können.
Ja, stell dir vor, du wärst auch noch außerhalb des Studios, das wäre was. Aber wir haben ja einige Themen vorbereitet. Unter anderem werden wir mit einem weiteren Wolfgang über einen noch weiteren Wolfgang sprechen. Und dieser weitere Wolfgang ist Wolfgang Nölke in Berlin und der ist, glaube ich, schon in der Leitung. Wolfgang, bist du da?
Ja, ich bin da. Hallo.
Herr Vogel.
Nach Köln und in den Westerwald.
Klappt ja alles. Das ist ja schon fast international.
Ja, Westerwald, Berlin und Köln ist international. Ja. Gut, du wolltest die Themen vorstellen, Herr Back.
Ja, wir haben nachher den Heinz Schmitz im Studio, der kommt wieder mit einer Wolke hier reingeflogen, erzählt was über das Konzept von Cloud Computing und wir haben einen Professor aus dem Saarland und der erzählt uns was, wie er die Nanotechnik einsetzt, um bessere Solarzellen, Voltaikzellen zu machen.
Ganz wichtiges Thema.
Ein wichtiges und tolles, interessantes Thema.
Aber ich habe keinen großen Bruder. Naja, vielleicht doch, denn wir haben ja alle den großen Bruder. Wir haben diesen großen Bruder in der Regierung und die letzten Regierungen haben ja nun dafür gesorgt, dass die Strukturen geschaffen worden sind, damit wir regelmäßig überwacht werden können.
Du meinst jetzt den Wolfgang mit SCH?
Ja, genau diesen meine ich.
Ja, ja, ja.
Ich mag ihn zwar überhaupt nicht und ich hoffe, er ist nun bald weg.
Ja, der geht dann nach Brüssel.
Dann kommt
der von Brüssel wieder an.
Naja, wir werden es sehen. Ja. Auf jeden Fall wurde ihm und noch einer Dame, die sich mit Mauern beschäftigt hat, der große Bruderpreis verliehen.
Big Brother Award, jetzt nennen wir es doch mal.
Ah ja, wir sind international, stimmt.
Ja.
Und der Wolfgang Nölke, der war bei der Verleihung dabei. Wolfgang, erzähl doch mal, wie war's? Waren die denn alle da und haben sich gefreut?
Ja, diesmal war leider keiner da. Letztes Mal war ja noch jemand von Telekom da, der seinen Preis unter großem Jubel entgegengenommen hat und Reue bezeugte. Aber diesmal war leider keiner der Ausgezeichneten gekommen. Wieso immer, deswegen verstaubt ja der Preis, der ja aussieht wie der große Bruder, der vor einem kleinen oder hinter einem kleinen steht, der verstaubt ja so ein bisschen da oben und man muss ihn nicht so oft herstellen.
Was macht der große Bruder? Hält er dem Kleinen die Augen zu und die Ohren zu?
Der hält den Kleinen auf der Schulter fest.
Ja, damit er nicht abhauen kann.
Damit er nicht abhauen kann.
Prima.
Immer im Griff.
Wie sieht denn so eine Verleihung aus? Was passiert da? Man sagt also, warum man diesen Preis verliehen hat oder was passiert?
Ja, es gibt vor jeder Preisverleihung in diesen 5 Kategorien gibt es jeweils eine Laudatio und die Laudatio für Wolfgang Schäuble, die hielt der Vizepräsident der Internationalen Liga für Menschenrechte, Dr. Rolf Gössner, der hielt diese Laudatio für Wolfgang Schäuble und hat das für den Umbau des BKA in ein zentrales deutsches FBI mit geheimdienstlichen Befugnissen zur präventiven Vorfeldausforschung und für die Legalisierung der heimlichen Online-Durchsuchung von Computern. Also klingt sehr schlimm und ist auch so schlimm, wie es sich anhört.
Hat er das ernst gemeint?
Er hat das ernst gemeint, ja. Er hat das natürlich ernst gemeint. Und wenn wir uns diese Fragen stellen, warum denn das alles so ist, dann wurden die da zum Teil beantwortet in dieser Laudatio.
Wer verleiht den Preis?
Der Preis wird verliehen vom Föbut. Das ist ein kleiner Verein, den es seit den 80er Jahren gibt. Und mittlerweile ist das schon eine recht große Bürgerrechtsorganisation geworden, die unter anderem auch die letzten großen Demonstrationen mit bis zu 50.000, 60.000 Teilnehmern hier in Berlin angeregt hat und organisiert hat, die eben gegen Vorratsdatenspeicherung demonstrierten. Und durch Schäubles Aktivität ist das natürlich in die Öffentlichkeit geraten und wird jetzt auch diskutiert. Das ist eben der Erfolg von Herrn Schäuble, der also positiv zu bewerten ist.
Weitere Menschen oder vielleicht auch Organisationen ausgezeichnet mit dieser negativen Hervorhebung, muss man sagen.
Ja, Frau von der Leyen wurde also auch geehrt für ihre Sperrinfrastruktur, die sich dann natürlich herausstellte als reine Wahlkampfpropaganda, was natürlich von Herrn Schäuble hinterher nach der Wahl natürlich auch bestätigt wurde.
Portion Dummheit dabei, sowas dann noch offen zu sagen.
Und dann gibt es eine neue Kategorie Sport. Und zwar wurde hier das Organisationskomitee der Leichtathletik-WM in Berlin geehrt, dafür, dass sie von Journalisten sämtliche Daten haben wollten im Vorfeld und die Journalisten zum Teil auch bereit waren, diese Daten freiwillig zu geben.
Ja, dann würde man doch wissen, mit wem man zu tun hat, oder?
Ja. Und dann habe ich irgendwas gehört von Traktorüberwachung.
Ja, das ist eine ganz kuriose Geschichte. Das ist die Firma Klaas, die heimlich in ihre Traktoren kleine Chips einbaut, die GPS gesteuert sind und jede Abweichung von der Spur registrieren oder wenn der Traktorfahrer mal anhält und in den Weizen pinkelt oder eine Pause macht und mit seinem Kollegen Schwätzchen hält oder eine zu lange Pause macht. All das wird an den Hof übermittelt.
Und wer hört das dann da ab? Oder wer ich meine, wenn das Ding den Bauern selbst gehört, wer ist dann derjenige, der sich dafür interessiert?
Ja, wahrscheinlich der Landwirt, der auf dem Hof sitzt und über Google Earth genau die Strecke verfolgen kann, die gerade dieser Traktor fährt. Und wenn der Schlangenlinien fährt, kann er hinterher seinen Traktorfahrer fragen, na, haben Sie gestern Abend zu viel getrunken? All das gehört natürlich nicht in eine solche Überwachungsstruktur.
Bei dieser Kameraüberwachung in unseren 4-Buchstaben-Läden, hat das auch etwas damit zu tun gehabt?
Das ist natürlich eine ganz kuriose Geschichte. Da gibt es einen kleinen Bäckereibetrieb in einem schwäbischen, Ehningen heißt der Ort. Und der hat Überwachungskameras in den Umkleidekabinen seiner Mitarbeiter installiert. Und dann als Entschuldigung geäußert, dass dort auch die Abrechnungen erledigt werden. Jetzt frage ich mich A, warum müssen da Kameras installiert sein und warum muss man B, in den Umkleidekabinen seine Abrechnungen erledigen? Das verstehe ich überhaupt nicht. Es wurde auch die Firma Kick gekickt, sage ich mal. Also die nämlich eine Bonitätsabfrage bei ihren Angestellten machten, bevor sie angestellt werden. Das heißt, wenn man Schulden hat, bekommt man keinen Arbeitsplatz. Ohne Arbeitsplatz bekommt man keinen Lohn. Und wahrscheinlich sucht man sich in solchen Billigunternehmen auch einen Arbeitsplatz, wenn man sowieso Schulden hat. Also es ist eine Art, die nicht statthaft ist.
Millionäre als Lagerarbeiter, das wäre doch was, ja.
Ja. Also wie war die Veranstaltung? Lustig oder?
Ja, die war insofern lustig, weil die Preisträger nicht da waren, gab es einen Kabarettisten, der in die Rolle der Preisträger schlüpfte und den Preis dann entgegennahm. Und das war natürlich sehr lustig, weil natürlich hier alles wieder auf den Punkt getrieben wurde, warum man denn diese Dinge in die Wege geleitet hat, warum man zum Beispiel Überwachung in Traktoren einbaut.
Wir sind fast am Ende der unserer Zeit angekommen. Wo war denn eigentlich Padelun?
Padelun war auch da, der hielt zum Schluss noch eine kleine Ansprache. Und Renat Hangens gehört ja auch mit dazu. Das sind die beiden Begründer dieses Vereins. Die haben natürlich dann auch noch einen Ausblick gegeben, der so ungefähr so zu interpretieren ist, dass je mehr Daten wir offenbaren, desto mehr Vergehen werden natürlich auch bekannt. Also sie kommen also dieser Preisverleihung gar nicht mehr nach. Das heißt, sie müssen schon sehr, sehr
aussuchen. Wolfgang aus Berlin, vielen Dank.
Mach's gut.
Tschüss nach Köln und in den
Westerwald. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Heinz Schmitz ist wieder im Studio.
Kopfhörer
auf, Haare gut geschnitten.
Ja.
Und jetzt geht es wieder um Cloud Computing.
Mhm.
Und Open.
Ja, um mein Lieblingsthema Virtualisierung und Cloud Computing. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass die externen Clouds, also dass man die Rechenleistung an externe Rechenzentren verlegt, immer moderner wird. Dass man also Arbeitsplatzrechner nicht nur im internen Rechenzentrum laufen lässt, sondern auch extern. Jetzt hat man da draußen so einen Provider stehen, der die Dienste anbietet. Und man möchte, weil man mit dem nicht zufrieden ist, auf einen anderen Provider gehen oder einen zweiten Provider zusätzlich haben. Jetzt habe ich ja schon mal eine virtuelle Maschine und möchte die gerne zu dem rüberschieben. Und dann können die Probleme anfangen. Wenn die beiden eine unterschiedliche Infrastruktur haben, zum Beispiel der eine läuft auf VMware, der andere läuft auf Citrix, Xen oder der dritte läuft auf Microsoft. Was mache ich jetzt, um mit meiner Maschine von einem Rechenzentrum zum anderen zu kommen? Dazu wäre es notwendig, dass es erstmal vernünftige Standards gibt.
Gibt es die?
Es gibt ein Open Virtual File Format, OVF-Format, das beschreibt an sich eine virtuelle Maschine. Es kommt aber ja noch mehr dazu. Es müssen ja auch die vertraglichen Sachen sein. Es müssen die netzwerktechnischen Sachen müssen stimmen. Und teilweise auch die abrechnungstechnischen Sachen. Also man kann zwar die Dateien hin und her schieben und hoffen, dass der andere die interpretieren kann. Aber das ist bis jetzt noch nicht gegeben. Eine andere Sache ist, was mache ich, wenn ich ein laufendes Produkt von einem, also einen laufenden Server von einem Provider zum anderen schieben will? Im Rechenzentrum geht's ja, mit vMotion kann man das machen. Also muss ich irgendwie etwas finden, dass die beiden miteinander kommunizieren können, und zwar einheitlich kommunizieren können, sodass ich mit den Daten darüber komme und damit auch mit meiner laufenden Maschine rüberkomme.
Heinz, was haben denn da vom halben Jahr diese 38 Firmen gemacht, die sich bei diesen oder zu diesem Open Cloud Manifest da bekannt haben? Da sind doch Firmen dabei wie AMD, Cisco, EMC, IBM, Novell, Red Hat, SAP, Sun Microsystems, VMware und so, da ist wieder dein Thema.
Ja.
Und so weiter. Wer außen vor geblieben ist, erstmal ist Amazon, Microsoft, Google, Salesforce, sowas, die sollten oder durften
und
oder wollten.
Und Citrix, leider auch Citrix, Zen und Citrix, Microsoft sind leider davor außen vor geblieben. Es sind mittlerweile 250 Firmen, die diesem Open Cloud Manifesto beigetreten
sind. Die 38 waren die Gründer.
Das waren die Gründer.
So, jetzt haben die doch sowas vereinbart und es gibt immer noch keinen Standard. Haben die ein halbes Jahr geschlafen?
Wenn man eine so große Masse unter einen Hut bringen will, das dauert immer eine gewisse Zeit.
Aber Red Hat ist dabei.
Ja, klar, die Novell sind auch dabei, also SUSE ist auch dabei. Das ist klar, dass die sind auch groß daran interessiert, dass sowas macht. Es sind auch Provider wie Teremark zum Beispiel dabei. Die sind daran interessiert, dass sowas passiert, denn das ist für die einmal ein Geschäftsmodell in Zukunft. Und auf der Anwenderseite, SAP zum Beispiel oder Samsung oder S3 Graphics oder so, die sind natürlich dabei, weil die auch dann irgendwann Produkte dazu liefern wollen oder Software dazu liefern wollen. Mhm. Und die soll ja möglichst dann auch für alle einsetzbar sein. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man eine wunderschöne Software entwickeln will und die kann man dann hinterher nur in einem Rechenzentrum einsetzen, weil die anderen dann nicht sich an den Standard halten.
Du hast uns jetzt erzählt, wenn deine Software schon irgendwo läuft bei einem Provider und willst umziehen. Mhm. Was ist denn, wenn der Provider, wo deine Software läuft, plötzlich pleite macht? Konkurs.
Das ist ein sehr, sehr schweres Thema. Das ist noch nicht geklärt. Da gibt es noch keine Regularien für. Da sind sicherlich noch Verhandlungen nötig. Die sollen auch im Rahmen dieser Initiative mal erfolgen.
Ist der Insolvenzverwalter, ist der dann der Besitzer von deiner Software?
Das hängt von dem Vertrag, also bis heute hängt es von dem Vertrag ab, den ich mit dem Provider schließe. Mhm. Wenn da drin steht, die Daten gehören auf alle Fälle mir, dann ist im Konkursfalle oder im Insolvenzfalle gehören die Daten noch weiter mir und der Insolvenzverwalter hat dann eben keinen Zugriff darauf. Wenn ich das nicht gemacht habe, dann bin ich in einem rechtsfreien Raum. Es kann ja sowas viel Schlimmeres passieren. Ja. Der macht richtig betrügerisch pleite und der Hardwarelieferant kommt her und holt sich die ganzen Klamotten ab, holt die ganzen Platten ab, dann sind die Daten weg. Das ist wirklich noch ein rechtsfreier Raum, da
also
ist noch ganz, ganz
so
viel zu tun.
Ein Manifesto.
Wir brauchen einen Zusammenschluss der ganzen Provider, die das mitmachen. Ja. Wir haben ja in einer anderen Folge schon mal gesagt, es gibt über 1000 Provider mittlerweile weltweit. Ja. Und die sollten auch alle sich auf einen Standard einigen, auch vertraglich auf einen Standard einigen. Denn das ist ja wirklich das Schlimmste, was passieren kann, dass plötzlich die Daten weg sind.
Warum sind die Großen nicht dabei? Also ich weiß, dass der Senior Director Developer Platform Management Stephen Martin von Microsoft, dass der sich öffentlich verschnupft darüber gezeigt hat, dass nun offensichtlich eine oder einige Unternehmen hier die führende Rolle unternehmen wollen. Gerade die müssen sowas sagen. So, aber selbst bauen sie ja einen eigenen Standard aus, der aber jetzt wahrscheinlich dagegen nicht mehr anstinken kann. Wenn du sagst, sind 200 Unternehmen mittlerweile, wird es wohl nicht mehr geben. Hast du was gehört, dass die auch dazu stoßen wollen? Oder Google oder Amazon?
Die halten sich interessanterweise sehr, sehr bedeckt alle. Gerade die Microsofts halten sich bedeckt. Ich glaube aber, dass die haben ja plötzlich über Nacht ja einen Marktanteil von 10% gekriegt, wo keiner vor einem Jahr noch mit gerechnet hat, dass die gezwungen...
Wer hat die 10%?
Microsoft. Die sind also von 0 auf 10%, wahrscheinlich, weil es mit dem 2008er Server gratis ausgeliefert wird. Die werden keine Chance haben, langfristig aus sich so eine Initiative auszuklinken. Denn wenn man ein Rechenzentrum, ein echtes Rechenzentrum betreuen will mit der Software, will die also da implementieren, dann wird man auch die Standards bieten müssen, damit die Anbieter, damit die Kunden mit ihren Daten da landen können und das möglichst unverändert. denn die möchten ja auch von ihrer internen Cloud, also von ihrem internen Rechenzentrum, eventuell mal Dienstleistungen auslagern, weil eben die interne Kapazität nicht mehr reicht, weil man eben mehr Rechenleistung braucht oder eben mal eine Testinstallation machen will. Und die macht man extern, dann möchte ich aber gerne meine Daten bei dem Provider abliefern, möchte damit arbeiten können und mir die hinterher wieder zurückholen. Mhm. Und wenn das alles standardisiert ist, ist das kein Problem. Im Moment ist man einfach per Glück darauf angewiesen, dass er die gleiche Infrastruktur hat wie man selber und dann wird's gehen.
Und der Cloud-Computing-Markt scheint ja zu explodieren. Ja. Selbst im Wall Street Journal haben Analysten schon geschrieben, dass für 2012 bereits für Cloud-Computing ein Markt von 42 Milliarden US-Dollar erwartet wird. So, und da sind Standards zwingend notwendig.
Da sind Standards notwendig. Man muss überlegen, es gibt also heute geschätzt weltweit 1 Million Arbeitsplatzrechner, die virtualisiert worden sind. Bei 500 Millionen, die weltweit unterwegs sind, ist da noch ein großes Potenzial, was nachgeholt werden darf.
Und da gibt es eigentlich noch keine weltweite Organisation, so wie DIN in Deutschland. Nee. Müsste sowas auch geschaffen werden,
schätze ich mal. Der Markt ist ja sehr, sehr jung. Und hier ist ja nun mit dem Open Cloud Manifesto ist ein erster Ansatz, um sowas zu machen, um eine Initiative zu ergreifen. Und irgendwann werden alle Großen da drin sein und auch alle Kleinen da drin sein, ganz einfach, um an diesem Markt partizipieren zu können. Denn 500 Millionen Arbeitsplätze, die man theoretisch virtualisieren kann, ist ein unendlich großer Markt, mit dem die Schätzungen dafür 2012 noch sehr zurückhaltend sind, glaube ich.
Also im Moment hauen sie sich immer noch die Standards um die Ohren. Sie sind immer noch nicht fertig damit. Einige Sachen, die ja auch da grundsätzlich gelöst werden müssen, werden behindert, obwohl immer mehr Firmen beitreten. Jetzt der letzte, von dem ich gehört habe, das ist Colt, dieser Kommunikationsspezialist. Ja. Auch die sind dabei. Kannst du abschätzen, wann die mal so fertig sein wollen, dass sie sagen, so machen wir es und das schreiben wir jetzt fest. Gibt es da irgendeinen Fahrplan dafür?
Es gibt noch keinen Fahrplan dafür, jedenfalls nicht, der veröffentlicht worden ist. Aber ich ganz persönlich, ganz subjektiv glaube, dass innerhalb der nächsten anderthalb Jahre wir da eine Vereinheitlichung sehen werden und dass wir nächstes Jahr da wesentlich weiter sind. Denn sonst werden sich die ganzen Geschäftsmodelle der externen Cloud-Anbieter einfach nicht mehr rechnen. Sie können nicht ewig lange einfach nur in Vorleistung treten. Irgendwann muss das Geld sich auch wieder reinkommen. Und dafür sind, ohne Standards ist das nicht möglich.
Ein interessantes dafür, Thema. Sorgt dafür, dass die Standards durchgesetzt werden.
Ich tue mein Bestes.
Ja, ein interessantes und ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil das ja letztendlich auch mit weltweiter Datensicherheit zu tun hat.
Ja, klar.
Wenn ich meine Daten in einem Format irgendwo liegen habe, nutzt mir gar nichts, wenn ich erweitern muss woanders. Die Interoperabilität, die muss eigentlich gewahrt und hergestellt werden. Ja,
wie Paul Moritz sagte, das kann nicht sein wie Hotel California, you can check in, but never check out.
Schönen Dank für diese Information.
Gern geschehen.
Tschüss, Heinz.
Manchmal fällt einem das richtig auf, wenn man so durch Dörfer fährt, da sagt man sich, da muss einer wohnen, der den ganzen Anwohnern hier Photovoltaik auf die Dächer verkauft hat.
Der Meister hat ja selbst auch sein Dach voll damit.
Ja. Und das wird immer mehr und immer mehr. Und das ist auch gut so, glaube ich. Und die Leute wollen ja auch da ein bisschen Geld mitverdienen. Das wird ja auch noch sehr gut unterstützt. Und ich glaube, bis zum Jahre 2018 wird das, glaube ich, gefördert. Und und jetzt weiß man aber, dass die Photovoltaik im Grunde genommen noch nicht so ganz toll ist hier bei uns in unseren Regionen, weil man sich die bessere Technik einfach zu Hause nicht leisten kann. Das wäre Weltraumtechnik, da wo die Satelliten mitarbeiten, die ihren Strom damit erzeugen.
Das sind Monokristalline mit einem relativ hohen Wirkungsgrad.
Und das, was wir uns ungefähr leisten können, das sind dann die Polykristallinen, Dünnschicht Solarzellen.
Ja, das ist ja eigentlich jetzt ein neuer Begriff, über den wollen wir auch heute sprechen. Und dazu haben wir einen Gesprächspartner in der Leitung, und zwar Professor Uwe Hartmann von der Universität Saarbrücken. Ja, erstmal begrüßen wir Sie ganz herzlich.
Ja, guten Tag.
Sie wollen das besser machen, ne? Sie wollen den Wirkungsgrad erhöhen, und zwar wollen Sie Ihr Forschungsgebiet einsetzen, um das zu erreichen. Das ist die Nanotechnik.
Ja.
Die Nanotechnik, da hört man ja auch heutzutage sehr viel davon. Alles schmückt sich mit dem Wort Nanotechnik. Und was wollen Sie denn machen?
Ja, in unserem Fall geht es, wie Sie sagen, um Nanotechnik. Man wird mit diesem Begriff ja überflutet. Nano begegnet einem in vielen technischen Anwendungen. Das ist aber auch zu Recht so präsent, denn Nano spielt zunehmend in unseren technischen Alltagsanwendungen eine sehr große Rolle, und zwar in den verschiedensten Anwendungen. In unserem Fall wollen wir bestimmte nanostrukturierte Materialien nutzen. Ich erkläre gleich etwas genauer, um was für Materialien es geht, um mehr Licht in den photovoltaischen Elementen zu sammeln, das dann benutzt werden kann für die Umwandlung in elektrische Energie.
Und auf welchem Wege wollen Sie das erreichen?
Ein großes Problem, gerade bei den von Ihnen genannten Dünnschicht-Solarzellen, ist der niedrige Wirkungsgrad, der nur bei einigen Prozent liegt. Das bedeutet also, nur ein geringer Anteil des insgesamt einfallenden Lichtes kann genutzt werden für die Stromerzeugung. Der Restanteil des Lichtes wird ungenutzt reflektiert oder geht ungenutzt in die Elemente hinein.
Wenn wir da mal in Zahlen sprechen, also ich habe sowas von 3% Wirkungsgrad im Kopf. Ich nehme an, das ist schon was älter, ich nehme an, das ist besser geworden.
Ja, das ist besser geworden. Es hat sich in etwa verdoppelt, aber im Vergleich zu der maximal möglichen 100% ist das natürlich sehr wenig. Mhm. Das heißt, die photovoltaischen Elemente, die wir heute auf den Dächern finden, sind nicht so wirkungsvoll, wie man sich das eigentlich wünschen würde.
Die Nanotechnologie, was bedeutet das eigentlich jetzt für uns? Wie funktioniert es denn, dass Sie mit Nanotechnologie in der Lage sind, einen höheren Wirkungsgrad zu erreichen?
Wir wollen sogenannte Plasmonen einkoppeln in Solarzellen. Das sind Ausbreitungsformen des Lichtes mit sehr hoher Intensität. Und diese Plasmonen als elektromagnetische Wellenausbreitung, die lassen sich anregen in metallischen Filmen. Wenn man also Licht in geeigneter Weise auf einen metallischen Film auffallen lässt, dann kann man unter bestimmten Umständen diese Plasmonenwellen anregen. Und diese Plasmonenwellen haben eine sehr stark überhöhte Lichtintensität. Und wenn man diese Wellen einkoppelt in photovoltaische Elemente, dann führt das zu einer erheblichen Verbesserung eben dieses Wirkungsgrades. Nun war die Frage, wo spielt Nano dabei eine Rolle? Die Metallfilme, die eben als Plasmonenleiter, wie wir das nennen, fungieren sollen, die müssen nanostrukturiert sein. Das heißt, die dürfen also nur Nanometer große Strukturen aufweisen. Man kann sich das fast schon wie eine gewisse Rauigkeit vorstellen in diesen Filmen. Denn diese Nanometerstrukturen, die führen dazu, dass das Licht wie durch kleine Antennen abgestrahlt wird in das photoempfindliche Material hinein.
Ich muss mal nochmal dieses Nano, das sind Milliardstel, ne?
10 hoch minus 9, ja.
10 hoch minus 9 Meter, Milliardstel Meter, Millionstel Millimeter. Und wenn wir Materie in diese Form bringen, oder Materie, die schon von Natur aus in dieser Form ist, dann hat die Materie ganz andere Eigenschaften. Also in diesem Sinne ist Nano nicht einfach nur eine Verbesserung gegenüber Mikro oder eine Verkleinerung oder Fortschreibung von Mikro, sondern Nano führt dazu, dass Materie ganz andere Eigenschaften hat. Vielleicht darf ich das gerade mal an einem Beispiel verdeutlichen. Ja. Wenn Sie einen Stecknadelkopf haben aus Metall, aus Stahl, dann hat der bestimmte Eigenschaften. Er ist silbrig glänzend, hat eine gewisse Härte, ist elektrisch leitfähig und so weiter. Und wenn Sie jetzt ein einzelnes Eisenatom haben als wichtigsten Bestandteil dieses Stecknadelkopfes, dann hat das all diese Eigenschaften nicht mehr. Es ist nicht elektrisch leitfähig, nicht magnetisch, nicht hart, nicht weich. Es hat all diese Eigenschaften nicht mehr. Also irgendwo auf der Strecke von dem millimetergroßen Stecknadelkopf zu dem Zehntel Nanometer großen Atom sind die Eigenschaften verloren gegangen. Und das ist gerade der Bereich, in dem sich die Nanotechnik tummelt.
Aber es kommen ja neue Eigenschaften hinzu, die nicht sichtbar waren.
Also positiver ausgedrückt, irgendwann wird vom Atom ein kompletter Festkörper, und auf diesem Weg kommen viele neue Eigenschaften hinzu und verschwinden auch wieder, sodass wir eben im Bereich eines solchen Nanobaukastens völlig neue Eigenschaften maßschneidern können.
Was bedeutet das unterm Strich? Welchen Wirkungsgrad denken Sie erreichen zu können mit Ihrer Forschung?
Ja, wir sind natürlich ganz am Anfang dieses Projektes, was am Ende, also in etwa 3 Jahren, auch dazu führen soll, dass man jetzt kommerzialisierbare Lösungen hat. Wir haben ja insbesondere einen industriellen Koordinator in diesem Projekt. Und wenn bereits, sagen wir mal, in der Größenordnung 1-2% erreicht würde, wirklich in der Massenproduktion, wäre das schon ein großer, großer Fortschritt.
Das heißt, dass man von 6-7% auf eventuell 9-10% Wirkungsgrad hochkommen könnte?
Ja, ich kann natürlich keine Prognose darüber abgeben, ob es nicht vielleicht noch weitergeht. Das kann man letztendlich natürlich erst sagen, wenn wir gewisse Erfahrungen gesammelt haben. Aber wenn es auf 9-10% Wirkungsgrad bei ansonsten gleicher Technologie geht, das wäre ein sehr großer Gewinn.
Nun muss man doch mal überlegen, was bedeutet das für den Produktionsprozess? Müssen Sie da mehr anwenden, um in die Nanostrukturen zu kommen? Wird das dann da nicht teurer, was man am Wirkungsgrad nachher wieder rausholt?
Ja, teurer könnte zum einen bedeuten, finanziell wirklich teurer für den Endverbraucher. Das ist nicht beabsichtigt. Das ist sozusagen nicht gewollt aus verschiedenen Gründen. Teurer könnte aber auch bedeuten, dass der Energieeintrag in die Erzeugung der Solarzelle höher wird. Das ist ebenfalls nicht gewollt. Das heißt, wir suchen insbesondere eben nach Prozessen, die nicht in einer aufwendigen Strukturierung bestehen, sondern zum Beispiel in einer bestimmten Aufbringung eines Materials, was ohnehin schon benötigt wird, zum Beispiel des Elektrodenmaterials in den Solarzellen.
Sie haben einen Eintrag eben besprochen. Damit meinen Sie den Erntefaktor, das haben Sie im Vorgespräch schon mal gesagt. Das heißt also, das, was über die Lebensdauer einer Solarzelle an Gewinn, Stromgewinn herauskommt gegenüber dem, was aufgewandt wurde.
Ja, allgemein müsste man sogar sagen Energiegewinn zum Herstellen der Solarzelle wird natürlich Energie benötigt in den unterschiedlichsten Formen. Das Silizium muss geschmolzen werden, es muss kristallisiert werden, es müssen weitere Schichten aufgebracht werden. Wenn Sie das im Sinne einer Gesamtenergiebilanz mal erfassen, was man durchaus machen kann, und vergleichen mit der elektrischen Energie in diesem Fall, die eine Solarzelle in ihrer Lebensdauer zurückliefert, dann sollte dieses Verhältnis von zurückgelieferter Energie zu aufgewendeter Energie größer als 1 sein, deutlich größer als 1 sein. Und bei Solarzellen sprechen wir durchaus über Werte zwischen im allerschlechtesten Fall 1,5, das wäre aber schon wirklich sehr schlecht, bis hin zu 30 bei bestimmten Labormustern. In diesem Bereich bewegt man sich da.
Ich kann mich erinnern, dass ich schon mal eine Sendung, einen Film drüber gemacht habe, über Solartechnik. Da war ich in Hamburg, glaube bei der AEG. Und da sprach man noch von diesem Kippen des Erntefaktors von unter 1 nach über 1.
Ja, das hat sich deutlich verbessert, eben dadurch, dass man die Zellen optimiert hat. In der Anfangszeit bestanden zum Beispiel schon Ursachen für einen schlechten Wirkungsgrad und auch damit eine schlechte Energieeffizienz darin, dass einfach zu viel Licht reflektiert wurde. Und da hat man natürlich schon seit längerem durch sehr geeignete Maßnahmen diese Reflexionsverluste reduziert beispielsweise.
Die Ergebnisse, die Sie uns genannt haben, die hören sich ja schon wirklich fantastisch an, aber ein bisschen ketzerisch möchte ich mal fragen, warum schaffen wir Menschen es denn nicht, das, was die Natur kann, auch zu tun? Ein Blatt, Chlorophyll zum Beispiel, wandelt ein einfallendes Photon um in ein Elektron. Davon sind wir doch noch weit entfernt. Warum können wir es nicht?
Ja, wir sind sogar noch weit entfernt von einem vollständigen Verständnis dieses Prozesses der Photosynthese, den Sie ansprechen. Das ist ein Prozess, der durchaus natürlich auch technische Anwendungen hätte, wenn man ihn denn technisch imitieren oder anpassen oder adaptieren könnte. Zum einen muss man natürlich sagen, gibt es eine Reihe von solchen biologischen Prozessen, die man als Energieernten wirklich bezeichnen kann, im besten Sinne des Wortes, die in sehr komplexer Weise im Rahmen der Evolution entstanden sind. Die Evolution hat sich dafür ja auch sehr viel Zeit gelassen. Die besten Strukturen haben hier überlebt. Zum anderen lernen wir Menschen natürlich doch mit einem gewissen Erfolg auch diese Verfahren zu adaptieren. Man muss natürlich sehen, bei der Photosynthese, die Sie eben ansprachen, steht am Ende zunächst mal kein elektrischer Strom zur Verfügung. Wir haben in einem photovoltaischen Element tatsächlich eine Spannung, die hinterher nutzbar ist. Das ist ein gewisser Unterschied. Dennoch vom Wirkungsgrad her, da sprechen Sie zu Recht von einem fantastischen Wirkungsgrad, wenn Sie jetzt die Anzahl der Elektronen pro Photon in einem biologischen Prozess betrachten, da können wir noch eine Menge lernen. Es ist einfach ein Wissensdefizit, was wir dort haben.
Dennoch sind Sie auf einem sehr, sehr guten Weg für uns alle, für unsere Umwelt. Denn wenn wir einen höheren Wirkungsgrad erreichen können, wenn wir regenerierbare Energie und Sonnenenergie tatsächlich mit einem höheren Wirkungsgrad nutzbar machen können, bedeutet das für uns, dass wir Ressourcen schonen.
Ja, das bedeutet für uns, dass wir Ressourcen schonen. Wir sind ohnehin natürlich darauf angewiesen, auch Ressourcen, die wir bisher genutzt haben, zu ersetzen. Das ist ja bekannt, dass wir uns in den nächsten Jahrzehnten damit sehr intensiv auseinandersetzen müssen. Und die photovoltaische Variante hat natürlich den großen Vorteil, dass sie im weitesten Sinne nebenwirkungsfrei, zum Beispiel im Vergleich zu Nuklearenergien, nutzbar ist.
Tja, vielleicht kann das auch dann dazu beitragen, dass wir bessere Autos bekommen, vielleicht Photovoltaik-Autos. Und vielen Dank für das Gespräch, war sehr interessant.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Wiederhören.
Wiederhören.
Damit sind wir fast am Ende. Eins muss ich noch loswerden. Ich habe heute bei Canonet reingeschaut und die haben tatsächlich meinen Lieblingsbegriff übernommen. Klapprechner. Die wollen also für den Schoß oben und für das Notizbuch oder Laptop und Notebook, Wolfgang, damit du es auch verstehst, wollen die jetzt den Begriff Klapprechner einführen.
Ich habe doch gelesen, dass wir in unseren Blogs sollen wir immer von Klapprechnern reden. Das haben wir doch schon längst gemacht mit dir.
Ja, ich rede auch in Sendungen und sonst
privat
davon. Und die Leute übernehmen das auch auf. Die verstehen ja, was das ist, ein Klapprechner.
Wie kommen die denn auf die Idee, dass sie den Klapprechner da einführen wollen? Das waren wir doch.
Ja. Macht doch nichts.
Aber Daumen hoch, zacke zack und zicke zick.
Und immer einen Klapprechner überbehalten. Und tschüss.
Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.